Ludwig Staudenmayer. Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Kapitel 4.2. Magische Leistungen des Unterbewusstseins, insbesondere Genialität desselben.
Im dritten Abschnitt habe ich auseinandergesetzt, wie ich das magische Schreiben erlernte. Ich ließ dabei, wie es jeder andere wissenschaftliche Beobachter zunächst auch tun müsste, die Frage offen, ob es sich um die Mitwirkung von Geistern handle oder nicht. Beim rein spiritistischen Schreiben besteht der Unterschied darin, dass man ganz von der Überzeugung ausgeht, dass Geister ins Spiel treten werden und man erregt mit dem Bleistift in der Hand und mit dem lebhaften Wunsche und Gedanken, es möchten Geister kommen und schreiben, unwillkürlich die Zentren und Hirngebiete, welche die Vorstellung von Geistern vermitteln, bis es denselben mehr oder weniger gut gelingt, die Hand zu gebrauchen und sich zu äußern, verhält sich also beim Schreiben selber mehr passiv und abwartend, während die betreffenden Partien des Unterbewusstseins größere Selbstständigkeit erlangen. Auch in diesem Falle spürt man beim näheren Achtgeben ganz deutlich, wie der Energiestrom allmählich immer stärker in die Hand geht. Nur besorgen diesmal das Innervieren die Geister. Die sichtbaren und fotografierbaren Geisterphantome der Spiritisten sind darum nach meiner Auffassung nichts weiter als reelle, vom Unterbewusstsein ausgehende Halluzinationen, und die Klopflaute, die Bewegung von Gegenständen werden vom Unterbewusstsein durch Fernwirkung vor allem durch Aussendung von motorischer Energie vermittels der eigenen Hände des Mediums und eventuell auch der Sitzungsteilnehmer hervorgebracht, und selbst wenn die Phantome sprechen, sich bewegen und fühlbar werden, ist das nichts weiter als eine kunstvolle, einheitlich gestaltete Kombination von reellen optischen, akustischen und sonstigen Halluzinationen, einigermaßen vergleichbar mit den kombinierten Vorführungen eines Kinematographen und Grammophons. Vermittels der letzteren Kombination kann man bekanntlich eine bestimmte Person optisch und akustisch, das heißt sichtbar sich bewegend, gestikulierend, handelnd und gleichzeitig mit ihrer eigenen, charakteristischen Stimme sprechend vorführen. Nur gelingt eine solche Kombination vermittels des einheitlichen menschlichen Universalapparates den genial veranlagten spiritistischen Medien oder vielmehr deren Unterbewusstsein in noch viel einheitlicherer, präziserer und daher umso täuschenderer Weise, wie folgende von Kruges und Trichet berichtete Phänomene zeigen. Kruges hatte anfangs der 70er Jahre längere Zeit Gelegenheit, mit dem berühmten 16-jährigen Medium Miss Florence Cook zu experimentieren. Während der Sitzungen erschien ein fotografierbares Phantom, das sich Cathy King nannte, behauptete im Leben Annie Morgan geheißen zu haben und 21 Jahre alt, vor mehr als 200 Jahren gestorben zu sein. Das Phantom war von wunderbarer Schönheit, nachdem es die ersten Phasen seiner Bildung überwunden hatte. Es sprach, scherzte, lachte mit den Anwesenden, gestikulierte mit der rechten Hand nach Art der orientalischen Frauen und begleitete seine Worte mit graziösen Kopfbewegungen. Im Jahre 1905 wohnte Richet in der Villa des Generals Noel in Algier vielen Materialisationssitzungen des Mediums Mle Marthe bei, der Verlobten des in Afrika gestorbenen Sohnes des Generals. Das Phantom nannte sich Bean Boa. Die Gestalt war groß und ganz in Weiß gekleidet, mit einer Art Helm auf dem Kopfe. Den Mund und die unteren Gesichtspartien bedeckte ein dichter schwarzer Bart. Sein Körper war fest und von einer gewissen Muskelstärke und besaß alle Eigenschaften des Lebens. Man hörte das Geräusch seiner Schritte, seine Atmung und seine Stimme. Seine Hand war wohlgebildet, warm und beweglich. Die Zentren des Unterbewusstseins können also in ähnlicher Weise Magie treiben, wie ich es in der vierte Abschnitt vom bewussten Ich schilderte. Das bewusste Ich merkt dabei, selbst wenn es vollständig wach bleibt, namentlich bei geringeren Leistungen, in der Regel gar nicht, dass von seinem Körper Gebrauch gemacht wird. Im Gegenteil bekommt der Unerfahrene auch hier, wie bei der früher erwähnten inneren Stimme, meistens den Eindruck, als ob es sich um völlig fremde Wesen handle. Es macht aber nur den Zuschauer und Beobachter des vom Unterbewusstsein in Szene gesetzten Spieles, im Gegensatz zu den nach Seite 40 und folgende von ihm selber hervorgebrachten Halluzinationen. Bei den subjektiven akustischen Halluzinationen des Unterbewusstseins zum Beispiel ist also der Vorgang der, dass die Erregung der peripheren akustischen Gebiete, speziell des Trommelfells, von Zentren des Unterbewusstseins ausgeht L. Stadium, dass sie aber bei ihrem Zurücklaufen nicht bloß von diesen, sondern auch vom bewussten Ich empfunden wird zweiter Stadium. Das bewusste Ich empfängt im zweiten Stadium die akustische Erregung in genau der gleichen Weise vom Trommelfell her, wie wenn eine außen befindliche wirkliche Person zu ihm sprechen würde. Ein geistig gesunder und vorurteilsfreier Mensch wird sich allerdings bei näherer Prüfung zum Beispiel vermittels des Gesichtssinnes, Durchtasten oder auch vermittels vernünftiger Überlegung leicht überzeugen, dass niemand neben ihm steht, der sprechen könnte, dass also eine Halluzination vorliegt. Einem Spiritisten aber, der unter Hintansetzung eines obersten wissenschaftlichen Grundsatzes, das außerordentliche Erklärungsmittel in diesem Falle, Geister, erst dann herbeigezogen werden dürfen, wenn die normalen und natürlichen nicht ausreichen, versagen die gewöhnlichen Kontrollmittel zum größten Teil, weil eben Geister im Allgemeinen nicht sichtbar oder fühlbar sind. Nach dem obigen wird es auch verständlich, dass bei Spukerscheinungen das Medium sich oft selber als solches nicht erkennt und darum erst ermittelt werden muss, ferner dass Geisteskranke dauernd alle möglichen vom Unterbewusstsein ausgehende Halluzinationen mit der Wirklichkeit verwechseln. Wenn darum ein bekannter deutscher Gelehrter über den Spiritismus spottend sagt, angenommen, mit all diesem Unsinn und noch vielem anderen habe es seine Richtigkeit, dann würde die Welt, die uns umgibt, eigentlich aus zwei völlig verschiedenen Welten zusammengesetzt sein. Die eine ist die Welt eines Kopernikus, Galilei, Newton, eines Leibniz und Kant, jenes Universum ewig unveränderlicher Gesetze, in dem das Kleinste wie das Größte harmonisch dem Ganzen sich einfügt. Neben dieser Welt, nun würde es aber noch eine kleine Welt geben, eine Welt der Hutzelmännchen und Klopfgeister, der Hexen und magnetischen Medien, und in dieser kleinen Welt wäre alles, was in jener großen und erhabenen Welt geschieht, auf den Kopf gestellt, alle sonst unabänderlichen Gesetze zum Nutzen höchstgewöhnlicher, meist hysterischer Personen gelegentlich außer Gebrauch gesetzt, so erwidere ich darauf, es gibt trotzdem eine kleine Welt der Hutzelmännchen. Diese Welt gehorcht ebenso strengen, wenn auch bis jetzt nicht näher studierten Gesetzen, wie die große Welt, aber die Hutzelmännchen. Warum mit der Erklärung in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah, sind unsere Nachbarn im eigenen Gehirn. Nach dem Mitgeteilten gestatten nun offenbar meine Theorien der Halluzinationen und des Unterbewusstseins sowohl die Vorstellungen des normalen Menschen, die gelegentlichen Halluzinationen gesunder und die Zwangshalluzinationen von Geisteskranken als auch die spiritistischen Phantome und Geistererscheinungen unter völlig einheitlichen Gesichtspunkten aufzufassen. Auch meine im der dritte Kapitel beschriebenen unfreiwilligen Erlebnisse erklären sich damit ohne weiteres als Produkte der halluzinatorischen Tätigkeit besonders stark erregter Zentren meines Unterbewusstseins. Voraussetzung für das Eintreten bedeutender Phänomene ist selbstverständlich, dass man hierzu besondere Anlage besitzt, dass man, wie die Spiritisten sich ausdrücken, ein Medium ist, denn sonst wird man auch bei größtem Fleiße nicht viel erreichen, ähnlich wie einer nur wirklicher Künstler zum Beispiel in der Musik wird, wenn er dazu veranlagt ist. Einmal verlangte von mir eine innere Stimme meine Hand gebrauchen zu dürfen, um das Zeichnen zu erlernen. Es sei nichts weiter nötig, als dass ich den Bleistift in die Hand nehme und ihn durch das sich meldende Wesen führen lasse. Der Künstler sei selber. Es sei Genie auf diesem Gebiete. Wer die spiritistische Literatur kennt, weiß, dass tatsächlich unter den Geistern sich solche Künstler fanden. Besonders berühmt war in dieser Beziehung der Geisterzeichner Anderson in New York. Derselbe verstand an sich vom Zeichnen nichts, war aber von Geistern berühmter Maler inspiriert, so dass er innerhalb kürzester Zeit unter ihrem Einflusse künstlerische Porträte herstellte. Als ihn Robert Dale Owen im Jahre 1867 besuchte, brachte er ihm einen großen Bogen Zeichenpapier. Owen riss an zwei Ecken zur Wiedererkennung des Bogens unregelmäßige Stücke ab, worauf sich Anderson in ein anderes Zimmer zurückzog. Genau nach 28 Minuten kehrte er mit dem Zeichenbogen wieder zurück. Auf demselben war jetzt ein weiblicher Kopf mit Büste in Lebensgröße gezeichnet, im allgemeinen Umriss und Ausdruck einer jungen englischen Dame ähnlich, die dem Owen sehr teuer gewesen, aber schon anfangs der 30er Jahre verstorben war und sich im Jahre 1856 zu Neapel als sein Schutzgeist ankündigte. Als Schmuck erschien an der unteren Spitze des sich vorne öffnenden Kleides zum Erstaunen Owens ihre Lieblingsblume. Owen hatte aber nicht die geringste Anspielung auf diese Dame gemacht. Als er das Porträt dem Künstler Carpenter zeigte, erklärte dieser, ein guter Zeichner würde ein bis zwei Tage, wohl auch länger hierfür nötig haben, wenn er auf seine eigenen Mittel beschränkt wäre. Trotzdem macht eine rein natürliche Erklärung kaum Schwierigkeiten. Es gibt in unserem Gehirnzentren, die wichtige optische Aufgaben zu erfüllen haben und daher in ihrem Spezialgebiete an Feinfühligkeit das bewusste Ich weit übertreffen. Sie könnten darum auch an sich in optischen Dingen, in Fragen des Formen- und Farbensinnes, in optischen künstlerischen Vorstellungen weit mehr leisten als der bewusste Mensch, sind aber für gewöhnlich nicht imstande sich zu äußern und selbstständig aufzutreten. Wenn ihnen das jedoch ermöglicht wird, entsteht Genialität des Unterbewusstseins zum Beispiel im Zeichnen. Außerdem ist aber auch der Fall denkbar, dass zwar das bewusste Ich infolge physischer, psychophysischer oder psychischer Hindernisse nicht imstande ist, derartige an sich vorhandene, künstlerische Zentren und Fähigkeiten zu gebrauchen, wohl aber gewisse Zentren im Unterbewusstsein, für welche solche Hindernisse beim betreffenden Menschen nicht vorliegen. Dann muss eben das bewusste Ich den magischen Umweg über diese Zentren einschlagen, wenn es diese Fähigkeiten ausnutzen will. Bei der erwähnten Zeichnung Andersons kompliziert sich allerdings die Sache dadurch, dass gleichzeitig eine Wirkung vom Unterbewusstsein Owens auf dasjenige Anderson speziell auf die künstlerischen Zentren im Unterbewusstsein desselben erfolgte, so dass gerade die dem Owen teure Dame mit ihrer Lieblingsblume abgebildet wurde. Doch erklärt sich auch dieses aus dem im der sechste Abschnitt darüber mitgeteilten vollkommen natürlich. Auch der Umstand, dass die Zeichnung so außerordentlich rasch erfolgte, macht keine ernsten Schwierigkeiten. Ein Genie arbeitet eben ungemein viel schneller als selbst ein guter Künstler. Ein musikalisches Genie spielt manchmal ein unbekanntes Musikstück sofort direkt vom Blatte, während ein gewöhnlicher Musiker vielleicht längere Zeit zur Einübung desselben braucht. Gleichzeitig haben wir an Anderson ein interessantes Beispiel einer vom bewussten Ich völlig unabhängigen Genialität. Das Geisterzeichnen hatte Anderson aber in folgender Weise erlernt. Als junger Mann setzte er sich in den Kopf, unter allen Umständen ein Medium werden zu wollen. Zu diesem Zwecke schloss er sich jeden Tag um die bestimmte Stunde ein, harrte mit Papier und Bleistift in der Hand der Dinge, die da kommen würden, und bat um die ersehnte Beeinflussung durch Geister. Nach 52 Sitzungen von je einer vollen Stunde spürte er endlich eine Bewegung des Bleistiftes und es entstanden nach und nach im Dunkeln schöne Gesichter, wobei namentlich die Augen voller Ausdruck waren und sich als Porträte Verstorbener auswiesen. Von einem 10-jährigen Mailänder Schulknaben Paul Chiappi las ich, dass er sich durch eine große Geschicklichkeit im Zeichnen und Modellieren bemerklich macht. Ohne jede Unterweisung und ohne jedes Hilfsmittel formt er unter anderem mit freier Hand vorzüglich charakterisierte Tiertypen aus jedem beliebigen Stückchen Papier. Er ist das Kind einer armen Arbeiterfamilie und ganz einseitig mit staunenswerter Entwicklung des Formensinnes begabt. Wie nun aber, wenn eine solche Fähigkeit, ähnlich wie bei Anderson, ganz im Unterbewusstsein ruht, ohne sich äußern zu können? Man wird sagen, wenn der betreffende Mensch Zeichenunterricht erhält, muss diese verborgene Eigenschaft zum Vorschein kommen. Mag sein, allein ich bin überzeugt, dass das in vielen Fällen nicht zutrifft, dass alsdann die Mitwirkung des bewussten Ich eher störend wirkt und dass es besser gewesen wäre, wenn die betreffende Person gerade wie Anderson sich zum Bleistifthalter degradiert und gewartet hätte, bis ihre künstlerischen Zentren im Unterbewusstsein zu zeichnen begonnen hätten. Ein Genie darf man eben bekanntlich nicht allzu sehr bevormunden und, so füge ich noch hinzu, selbst wenn es ganz im Unterbewusstsein liegt. Darum ist bei vielen großen spiritistischen Medien, wenn besonders hervorragende Leistungen geboten werden sollen, gerade der Übergang in den Zustand der Bewusstlosigkeit, in den Zustand der Hypnose oder des Trance erforderlich, in welchem die in Frage kommenden Zentren möglichst unabhängig tätig sein können. Bei mir ließen sich zweifellos zahlreiche latente Fähigkeiten entwickeln, bei welchen ich mich selber möglichst passiv verhalten müsste, namentlich auch zeichnerische. Die Gestalten, die ich öfters meist in Form von Illusionen sehe, sind in der Regel künstlerisch schön, oft wunderbar schön. Sie sind lebensvolle und interessante Kombinationen und Neuschöpfungen, nicht bloß rein schablonenhafte Reproduktionen von früher einmal gesehenem, andererseits wieder künstlerisch raffiniert spöttisch und hässlich, so dass ich sie, der ich nicht zeichnen gelernt und auch keine Anlage hierzu besitze, absolut nicht etwa bewusst hervorbringen könnte. In meiner Jugend bekam ich zwar einige Zeit Zeichenunterricht, brachte es aber zu gar nichts, hatte auch keine Freude daran und gab darum die Sache wieder auf. Hätte ich aber, mit einem Blatt Papier auf dem Tische und mit dem Bleistift in der Hand, immer wieder kunstvolle Zeichnungen und Bilder betrachtend und mich in dieselben vertiefend und Ähnliches zu produzieren wünschend, nach spiritistischer Art gewartet, dann wären vielleicht meine künstlerischen Geister hingerissen und angeeifert worden, den Bleistift regieren zu lernen, um dann nach Überwindung der kleinen Schwierigkeiten, welche das Lenken der Hand und des Bleistiftes erfordert, verhältnismäßig rasch künstlerische Zeichnungen zu liefern. Was vom Zeichnen gilt, gilt auch von anderweitigen Fähigkeiten, namentlich künstlerischen, zum Beispiel von Musik, Dichtkunst, Tanz und so weiter. Fast ohne zu tun meinerseits erweiterte sich manchmal meine Brust und ich begann mit einer Stimme zu singen, die wesentlich schöner, voller und kräftiger war und wie ich sie bis dahin überhaupt nicht besessen hatte, so dass es meiner Mutter sofort auffiel. Meine Treffsicherheit steigerte sich dabei gleichzeitig ganz unverkennbar. Ferner hörte ich zeitweilig magisch singen. Ich brauchte nur zu horchen und alle störenden Gedanken fernzuhalten. Ich habe nie tanzen gelernt und verstehe auch nichts von dem tieferen Wesen desselben. Einige Zeit raten bei mir, da eben sozusagen alle Tiefen meines Innern aufgewühlt wurden, unverkennbare Anzeichen auf, dass ich an sich die Fähigkeiten zu einem Tanzmedium, nach Art der bekannten Traumtänzerin Madeleine in mir hätte. In der Nähe meiner damaligen Wohnung war ein Sommerkeller, in welchem nachts öfters Musikkonzerte stattfanden. Wenn ich mich allein im Garten befand und auf das Gespannteste, mich selber dabei fast völlig vergessend, der Musik lauschte, dann begann mein Körper allmählich immer kunstvoller sich zu drehen und zu winden und zu biegen und die Hände führten dazu harmonische Gesten aus. Mein Körper schien allmählich zu musikalischen Instrumente zu werden und zu den verschiedenen Klangfiguren der Musik harmonische, plastische Figuren des Körpers darzustellen. Namentlich wurde auch das Mienenspiel bedeutend beeinflusst. Aber nicht bloß Tänze, sondern auch andere Musikstücke begannen spezifische, künstlerische Bewegungen auszulösen. Dabei bereitete mir gleichzeitig das Aufhorchen auf die Musik ein Vergnügen, ja ich muss sagen eine Lust, wie ich sie bis dahin bei solcher Gelegenheit nicht kannte. Über die Traumtänzerin Madeleine habe ich manches gelesen, auch Abbildungen ihrer künstlerischen Leistungen gesehen, doch hatte ich keine Gelegenheit sie persönlich zu beobachten, dafür aber eine andere Tänzerin, die zwar keine Somnambule war, über deren Leistungen dagegen in einer Zeitungskritik ungefähr Folgendes berichtet wurde: Wenn sie tanzt, kann man Musik sehen. Der Beschauer ist Zeuge davon, wie die durch Töne geweckten Empfindungen edle Gestalt gewinnen und sich in ausdrucksvoller Bewegung widerspiegeln. Die Künstlerin zeigte, wie vollkommen eine feinfühlende Seele in Musik aufgehen kann und welche Schönheit in dem Adel einer vollendeten Glieder- und Gebärdensprache liegt. Wahrhaft erquickend wirkte, wie der geschmeidige Körper alle Nuancen der Musik folgte. Freilich war ich nachher etwas enttäuscht, da das ganze Auftreten derselben vielmehr den Eindruck des künstlich eingeübten und theatralischen machte als den einer Naturtänzerin und Wachsomnambulen, wie ich sie mir aufgrund der Zeitungskritik und meiner eigenen Erfahrungen an mir selber vorgestellt hatte. Sehr unangenehm berührte es mich, dass sie öfters der Musik mit ihren Gesten vorauseilte, statt dass die Bewegungen als eine unmittelbare Wirkung und als ein Ausfluss der Musik erfolgten. Nur in drei Nummern, die sie offenbar selber als die besten betrachtete und sich darum auf die für eine Nachwirkung auf das Publikum günstigste Zeit verspannt hatte, machte sie tatsächlich den Eindruck, den ich erwartete. Es waren die Schlussnummer der ersten Abteilung und die beiden letzten Nummern der zweiten Schlussabteilung. Auch Versuche im Dichten wurden wiederholt von meinen Künstlern im Unterbewusstsein zu meiner Überraschung gemacht. Bei größter physischer Anstrengung sprach ich zum Beispiel einmal, als ich nachts im Garten stand und namentlich meine Beinmuskeln so angespannt waren, dass ich wie am Boden festgewurzelt schien, ein Gedicht langsam versweise herunter, oder ich möchte vielmehr sagen, es wurde förmlich aus mir herausgepresst. Seinem ganzen Inhalte nach konnte es keine Reproduktion eines längst vergessenen, früher einmal gelesenen Gedichtes sein. Ich war erstaunt über den unverkennbar dichterischen Geschmack, der in demselben lag, während ich selber nicht die geringste Anlage zum Dichten besitze. Ich hatte dabei das deutliche Gefühl, dass es erst gleichzeitig mit dem langsamen Heruntersagen gedichtet wurde. Besonders beachtenswert ist, dass bei mir offenbar, wenn die dichterischen Zentren zur Geltung kommen und frei in ihrer Art sich betätigen sollen, ganz bedeutende psychophysische Hindernisse zu überwinden und starke körperliche Anstrengungen aufzubieten sind, während dagegen bekanntlich vielen geborenen Genies manchmal die Verse ohne Nachdenken und natürlich auch ohne jede psychophysische Anstrengung ganz wie von selber kommen. Offenbar ist auch in diesen Fällen mehr das Unbewusste als das bewusste Ich der eigentliche Dichter. Mit Recht hebt Seiling hervor, dass bei Goethe die Niederschrift mancher Gedichte unter Umständen erfolgte, die an Schreibmediumschaft erinnern. Nachdem Goethe gegen Eckermann geäußert März 1830, dass er die meisten seiner Balladen viele Jahre lang im Kopfe hatte, bis er sie endlich auf Betreiben Schillers zu Papier brachte, fuhr er fort: Zu anderen Zeiten ging es mir mit meinen Gedichten gänzlich anders. Ich hatte davon vorher durchaus keine Eindrücke und keine Ahnung, sondern sie kamen plötzlich über mich und wollten augenblicklich gemacht sein, so dass ich sie auf der Stelle instinktmäßig und traumatisch niederzuschreiben mich getrieben fühlte. In solchem nachtwandlerischen Zustande geschah es oft, dass ich einen ganz schief liegenden Bogen Papier vor mir hatte und dass ich dieses erst bemerkte, wenn alles geschrieben war oder wenn ich zum Weiterschreiben keinen Platz fand. Schon im Jahre 1778 schrieb Goethe an Merck: Auch mache ich manches in der Dumpfheit, das wohl auf das Beste ist. 1814 schreibt er von Knebel: Mit Riemer lese ich jetzt, eine neue Ausgabe vorbereitend, Wilhelm Meister, da ich dieses Werklein, sowie meine übrigen Sachen, als Nachtwandler geschrieben. Wie sehr der Sänger und Dichter, bei welchen das Unterbewusstsein, wie bei genialen Menschen überhaupt, häufig eine größere Selbstständigkeit besitzt, von ihm, ja sogar von seiner jeweiligen Stimmung abhängt, drückt Schiller in seinem Gedichte, Der Graf von Habsburg, so treffend aus mit den Worten: Nicht gebieten werd ich dem Sänger. Spricht der Herrscher mit lächelndem Munde, er steht in des größeren Herren Pflicht, er gehorcht der gebietenden Stunde. Wie in den Lüften der Sturmwind saust, man weiß nicht, von wannen er kommt und braust wie der Quell aus verborgenen Tiefen, so des Sängers Lied aus dem Innern schallt. Freilich gewöhnen sich Bewusstes und Unbewusstes meist so sehr an gemeinsames Zusammenarbeiten und ihre Tätigkeiten verschmelzen derart miteinander, dass die Kompliziertheit des Vorganges, namentlich bei den gewöhnlichen und alltäglichen Leistungen, gar nicht mehr erkannt wird. In den extremen Fällen ist aber der Unterschied ganz klar und es wird nach meiner Überzeugung eine wichtige Aufgabe der Zukunfts-Maggie sein, ähnlich wie bei Anderson und den spiritistischen Medien überhaupt, ferner bei der Traumtänzerin Madeleine und anderen, ganz im Unterbewusstsein ruhender und für gewöhnlich völlig latente Genialitäten oder wenigstens Talente unabhängig vom Spiritismus zu entdecken und auszubilden. Ich möchte die Methoden, bei welchen man, ähnlich wie die Spiritisten, statt mit dem Oberbewusstsein zu beginnen, unmittelbar mit dem Unterbewusstsein anknüpft und dasselbe auf seinem Gebiete Herr sein lässt, allgemein als die magischen Methoden des Lernens bezeichnen, wenn es auch natürlich zwischen den gewöhnlichen und bisher fast allein gebräuchlichen Methoden des Lernens und den rein magischen je nach der verschiedenen Veranlagung der Menschen alle möglichen Übergänge gibt. Auch sonstige Ursachen und Mittel dienen zur vorübergehenden Steigerung der Nerventätigkeit, der Genialität der magischen Phänomene, zum Beispiel Hunger und Durst. Es ist bekannt, dass Hungernde und Durstende in der Wüste, abgesehen von einer rein physikalisch zu erklärenden Fata Morgana in der Nähe einer Oase, nicht selten Halluzinationen von Speisen und Getränken, von rauschenden Bächen, von wasserreichen Landschaften haben. Die Halluzinationen sind auch hier vielfach künstlerisch schön, beziehungsweise raffiniert angenehm schmeckend und duftend. Selbst bei Krankheiten kann infolge von Überstrahlung der Nervenenergie nach Seite 50 Genialität vorübergehend gesteigert oder sogar direkt hervorgerufen werden. Bei andauernder Krankheit kann sie andauernd eine pathologische sein. Darum wurde auch gelegentlich irrtümlicherweise vermutet, dass sie überhaupt etwas Pathologisches sei. In einem Berichte über die letzte Lebenszeit Schillers las ich einmal, dass man nicht begreifen könne, wie ein Sterbender eines der größten Dichterwerke aller Zeiten, die Wallenstein-Trilogie, so eigentlich dem Tode abgerungen habe, während eben tatsächlich nach meiner Ansicht die Leiden der Krankheit die dichterischen Zentren reizten und damit die Genialität steigerten. Wenn bei Menschen stärkere psychische, psychophysische oder physische Umwälzungen vor sich gehen, werden natürlich ebenfalls oft verschiedene Zentren des Unterbewusstseins in Mitleidenschaft gezogen und entfalten besonders lebhafte Tätigkeit. Zur Zeit der eintretenden Pubertät eignen sich darum bekanntlich jugendliche Personen, namentlich junge Mädchen, häufig zu spiritistischen Medien. Es genügen alsdann wenige Versuche, um überraschende Leistungen zu erzielen. Ja, in manchen derartigen Fällen treten magische Phänomene von selber auf. Ein hiesiger, mir wohlbekannter Herr teilte mir mit, eine jugendliche Nichte von ihm brauchte nur ihre Hand auf einen Tisch zu legen. Dann folgte derselbe ihr ohne weiteres Zutun und ohne weitere Übung im ganzen Zimmer herum. Diese Fähigkeit verlor aber das Mädchen später wieder. Die Spiritisten setzten vielfach große Hoffnungen auf solche Medien in der Erwartung, dass sie bei ihrem vielversprechenden Anfange sich zu besonderer Leistungsfähigkeit ausbilden lassen müssten. In den meisten Fällen erfolgte begreiflicherweise das Gegenteil. Derartige Medien werden von manchen Spiritisten unter völliger Verkennung der tatsächlichen Verhältnisse gelegentlich auch Missionsmedien genannt, indem sie glauben, dass dieselben vorübergehend die besondere Aufgabe zu erfüllen hätten, die Menschheit von der Realität einer Geisterwelt zu überzeugen. Auf ähnliche Ursachen wie die letzterwähnten Phänomene, das heißt auf physische und psychische Störungen und Spannungen im Menschen, sind die seit alten Zeiten gefürchteten Spukerscheinungen zurückzuführen. Nur einige Beispiele: In der Augsburger Abendzeitung berichtet der praktische Arzt Dr. Wolfram Inkübs in Oberfranken über rätselhafte Vorgänge, die sich im Januar 1897 in Gegenwart der 14-jährigen Dienstmagd Barbara Reschlau ereigneten, zum größten Teil nach den Aussagen ihrer Dienstherrschaft, ruhige und gesetzte Biederleute, zum kleinen Teil nach seinen eigenen Beobachtungen. Ganz schwere Gegenstände gerieten ins Wanken oder fielen um, leichte und mittelschwere flogen dem Mädchen nach. So geriet ein volles Bierfass mit 20 Litern, das auf dem Fußboden stand, ins Wanken, ebenso eine volle Wasserbutte, die von der Bank gefallen wäre, wenn sie nicht die andere Magd noch erfasst hätte. Ein großer Schweinefutterbottich, vielleicht 50 Kilogramm schwer mit Inhalt, fiel mehrmals um und wurde daher schließlich angenagelt. Während die Reschlau den steinernen Hausflur reinigte, flog ihr ein Kinderschlitten, der hinter der Stiege stand, um diese herum auf den Rücken und so weiter. In seinem Werke Vorläufer des Spiritismus verzeichnet der russische Staatsrat Aksako eine Anzahl von Spukphänomenen, die sich in den Jahren 1840 bis 1894 in Russland zutrugen. Besonders ausführlich Seite 11 bis 220 werden die Ereignisse in dem Hause des Hauptmanns Schandatschenko geschildert. Dieselben besitzen eine besondere Beweiskraft, weil schließlich infolge einer auf magischem Wege verursachten Feuersbrunst das Gericht einschreiten und eine Reihe von Zeugen amtlich vernehmen musste, deren Aussagen protokollarisch festgelegt sind. Ein anderer Fall Seite 221 bis 315 betrifft ebenfalls Erscheinungen bösartiger Natur, die in dem Landhause eines Herrn Schapow auftraten. Das letzte Ereignis wird von dessen Frau folgendermaßen dargestellt: Kaum hatte ich die Türe zum Flur geschlossen, als der ganze Erdboden plötzlich hinter mir zu erbeben begann, ein Lärm, und in demselben Augenblick kam aus dem Fußboden mit einem eigenartigen Krache ein bläulicher Funke heraus, wie wir diese früher schon unter dem Waschränkchen heraus aufsteigen gesehen haben. Ich wollte vor Schreck aufschreien, als ich auch schon in Flammen stand und das Bewusstsein verlor. Dabei ist es indes bemerkenswert, dass sie selbst nicht die geringste Brandwunde erlitt, obgleich sie vom Feuer fast ganz bedeckt und ihr sehr dünnes Kleid bis an die Knie verbrannt waren, während ein ihr zu Hilfe eilender Mann, der mit seinen Händen löschen wollte, dieselben verbrannte, so dass er bedeutende Schmerzen empfand. Aus meinen eigenen Erfahrungen möchte ich hier anfügen, dass einige Male sich ein paar Personifikationen unter schweren Drohungen bemühten, meine Jagdpatronen, die sich in einem Kistchen befanden, zur Explosion zu bringen. Ich fühlte deutlich Energieausstrahlungen in der Richtung des Patronenkistchens, allmählich trat auch ein eigentümlich knisterndes Geräusch auf, so dass ich es, dazu reden und sonstige Mittel nichts halfen, für geraten fand, die Patronen längere Zeit in einem abgelegenen Winkel des Hauses aufzubewahren. Über verschiedene sonstige feindliche Demonstrationen gegen mich habe ich bereits im der dritte Kapitel berichtet. S26,28 und ebenso S93 teilte ich mit, dass bei magischen Phänomenen des Unterbewusstseins das bewusste Ich oder auch fremde Personen häufig gar nicht merken und wissen, von wem dieselben ausgehen. So erklärt es sich, dass auch bei Spukphänomenen das Medium öfters ermittelt werden muss, wie zum Beispiel im folgenden Falle, welcher im Gegensatz zu den vorher erwähnten harmlos verlief, wenn auch nicht gerade harmlos in gesundheitlicher Beziehung. Für das Medium am 1. Januar des Jahres 1852 vernahm die Familie Sänger in Bergzabern in ihrem Hause ein Klopfen, ein Gehämmer, das anfangs sehr fern zu sein schien, später aber näher kam und stärker und heftiger wurde. Als die Schläge an jedem folgenden Abende sich vernehmen ließen, konnte man allmählich ermitteln, dass dieselben in irgendeiner Beziehung zum schlafenden elfjährigen zweiten Kinde der Eheleute stehen mussten. Bei weiterer Entwicklung der Phänomene wurden sogar militärische Märsche und Hinze geklopft. Das Kind begann jetzt auch im Schlafe zu sprechen, gab laut Befehle zum Klopfen und kommandierte zum Schlusse: Halt! Am 26. Februar trat statt des Klopfens zum Teil auch Kratzen auf. Endlich begann das Kind im Schlafe auch religiöse Gespräche, ja sogar förmliche religiöse Vorträge zu halten. Natürlich hatte sich allmählich am Abend um das Bett des Kindes ein größeres, neugieriges Publikum versammelt, besonders am 6. März. An diesem Abend erfolgte nicht bloß ein Klopfen und Kratzen, sondern es erhob sich sogar die Bettlade in die Höhe. Dann folgte ein längerer religiöser Vortrag des Kindes. Da bereits am 25. Januar abends ein größerer Volksauflauf entstanden war, wurde vom KGL Friedensgericht in Verbindung mit dem Kantonsarzt Dr. Beutner die Sache näher untersucht und als festgestellt wurde, dass das Klopfen nicht von außen rühre, zur Untersuchung des Mädchens geschritten. Diese ergab, dass dasselbe an funktionellen Störungen im Unterleibe, allgemeiner Muskelschwäche und unwillkürlichen Muskelbewegungen litt, welch letztere das eigene darboten, dass sie am Tage ganz sistierten, mit dem Moment des Einschlafens auftraten und dann stundenlang fortwährten. Gleichzeitig entwickelte sich ein Traumleben, in welchem sie es gewöhnlich mit einer anderen Person zu tun hatte. Auf Betreiben der Medizinalpolizei nahm schließlich Dr. Beutner das Kind am 1. April in seine eigene Familie auf. Der Zustand desselben besserte sich rasch bei einfacher Diät, Bewegung im Garten und zweckmäßiger geistiger und körperlicher Beschäftigung, und magische Phänomene traten gewöhnlich nur mehr dann auf, wenn Gemütsaufregungen vorangegangen waren oder wenn es etwas genossen hatte, was eine Indigestion nach sich zieht. Der Bericht des Arztes schließt wörtlich folgendermaßen: Leute einer gewissen Richtung gehen von der Ansicht aus, dass ein Wesen aus einer anderen Welt das Klopfen hervorbringe und dass ein Geist, eine religiöse Mystik vorwalte. Ich glaube, dass wir es hier mit einer ganz eigentümlichen Mystik zu tun haben. Die PH Sänger ist somatisch krank. Die somatische Basis der Krankheitsform ist die Ganglionsphären-Neurosis Zöliaka, wodurch die Eigentümlichkeit des physiologischen Rätsels bedingt wird, das in den Bereich des Elektromagnetismus fällt. Dr. Marie in Paris und Dr. Platt haben ähnliche Fälle veröffentlicht. Dr. Beutner, Kantonarzt. Bei stark nervösen, wenn auch nicht gerade magisch veranlagten Menschen sind selten alle Zentren ganz ruhig. Es kommen dabei bei ihnen ebenfalls allerdings weniger auffallende Energieausstrahlungen der verschiedensten Art an einzelnen Teilen des Körpers oder am gesamten Körper vor. Die Spiritisten gebrauchen dafür den Ausdruck Exteriorisation des Ods. Wie Seite 12 erwähnt, hat schon Reichenbach durch zahlreiche Versuche festzustellen sich bemüht, dass der menschliche Körper ein Fluidum auszustrahlen vermöge, welches er mit dem Namen Od belegte. Von der Wissenschaft wurde die Existenz eines Ods nicht anerkannt und Reichenbach erntete von derselben nur Spott. Nach der spiritistischen und okkultistischen Lehre besteht der Mensch aus dem sichtbaren, grobstofflichen materiellen Körper, ferner aus einem sehr feinstofflichen, gewöhnlich unsichtbaren, ätherischen Körper, dem sogenannten Ätherleib oder Astralleib, Peris Prinzip, und endlich aus der Seele, die das unvergängliche und unsterbliche Prinzip im Menschen darstellt. Wenn der Mensch stirbt, dann verlässt die Seele samt dem Astralkörper den grobstofflichen Leib, welcher alsdann der Zersetzung für immer anheimfällt. Die nunmehr nur mit dem Astralkörper bekleidete Seele nennt man Geist. Im lebenden Menschen bildet der Astralkörper das Bindeglied zwischen dem Körper und der Seele, da die letztere vermöge ihrer rein immateriellen Beschaffenheit nicht auf den grobmateriellen Körper direkt einwirken kann. Der Astralleib ist darum auch sozusagen das Werkzeug, vermittelst dessen die Seele den Körper beeinflusst und bearbeitet. Selbstverständlich muss er daher demselben möglichst genau nachgebildet sein und wird daher bei der Trennung vom Leibe beim Tode des Menschen für gewöhnlich dessen Abbild darstellen. Nach Anschauung der Spiritisten können aber solche Trennungen samt der Seele unter besonderen Umständen, zum Beispiel in den höheren Stadien der Hypnose, im Somnambulismus, in hochgradigen Zuständen der Ekstase schon beim lebenden Menschen eintreten. Im Volksglauben bezeichnet man das als Selbstverdoppelung oder Doppelgängerei, Deduplierung. Durch besondere Einflüsse kann ferner der Astralkörper ausgedehnt werden, so dass er überall oder nur an einzelnen Stellen als sogenannte Aura über die Grenze des Körpers hinausragt. Das wird vielfach auch mit dem bereits oben angeführten Ausdruck als Exteriorisation des Ods bezeichnet. Das Od und der Astralleib der Medien, beide Begriffe werden übrigens häufig mehr oder weniger identisch gebraucht, wirken in spiritistischen Sitzungen bei den Materialisationen und bei der Bildung der Phantome der Verstorbenen mit. Daher müssten dieselben nach Duprell in erster Linie Ähnlichkeit mit dem Medium haben, wenn nicht in der Regel ein anderes vom sich meldenden Verstorbenen ausgehendes Gestaltungsprinzip eingreifen und den Phantomen Gestalt und Gesichtszüge des betreffenden Verstorbenen verleihen würde. Nach meinen Beobachtungen existiert bei mir eine Aura und ein Astralleib im spiritistisch-okkultistischen Sinne nicht, und das, was man als Doppelgänger bezeichnet, ist nichts weiter als eine vom Unterbewusstsein ausgehende magische Projektion der Vorstellung des eigenen Körpers nach außen. Wie das bewusste Ich die Vorstellung einer Blume, eines Tieres, eines Menschen und selbstverständlich auch der eigenen Person halluzinatorisch nach außen sichtbar projizieren kann, siehe Seite 46, so auch das Unterbewusstsein. Bei genauerer Beobachtung fühle ich, dass bei mir, um mich spiritistisch auszudrücken, der Astralleib fast jederzeit da oder dort über meinen materiellen Leib hinausragt, freilich meist nicht in Form meiner eigenen Gestalt, sondern in Form Napoleons, des deutschen Kaisers, Bismarcks und so weiter oder tierischer Gestalten und Ungeheuer. Sehr häufig scheint sich zum Beispiel mein Mund magisch in Form eines Löwen, eines Krokodilrachens und so weiter fortzusetzen, je nachdem eben verschiedene Zentren des Unterbewusstseins gerade fantasieren und halluzinieren. Aber etwas Besonderes ist dahinter nicht zu suchen. Dass gelegentlich auch am ganzen Körper oder an einzelnen Teilen desselben formlose Energieausstrahlungen vorkommen können, welche auf rein physikalischen, physiologischen oder namentlich pathologischen Ursachen beruhen, will ich damit nicht bestreiten. Übrigens ist es auch leicht, den Astralleib zu vervielfältigen. Ich stellte mir zum Beispiel nachts beim Auf- und Abgehen im Garten möglichst lebhaft vor, dass außer mir noch drei weitere gleiche Gestalten vorhanden seien. Allmählich bildete sich die entsprechende Gefühlshalluzination. Es schienen dann vor mir drei mir völlig gleich gekleidete Stautenmeier in gleichem Tempo zu gehen. Sie blieben stehen, wenn ich stehen blieb, streckten die Hände aus, wenn ich es tat und so weiter, weil ich es ebenso eingelernt hatte. Komplizierter wird natürlich die Sachlage, wenn die Anzahl der Gestalten noch größer ist, wenn eine jede selbstständige Bewegungen ausführt oder andere Kleidung trägt. Einen hierher gehörigen Fall beschreibt Johannes Müller, ein von angeregten Gesprächen ermüdeter und zugleich hungriger Professor, sah beim Nachhausegehen plötzlich auf einer Wiese sich selbst ganz behaglich in 12 bis 15 Exemplaren umwandeln, welche aus verschiedenen Altern waren und die längst vergessenen Kleider des Gelehrten trugen, bei gesammelter Besonnenheit aber alle verschwanden. Hier ging offenbar die Vervielfältigung vom Unterbewusstsein aus, und zwar von verschiedenen Zentren desselben gleichzeitig und in verschiedenem Sinne. Natürlich kann ferner nicht bloß das bewusste Ich, sondern auch irgendein Zentrum des Unterbewusstseins die Gestalten anderweitiger lebender Personen nach außen projizieren, oder es kann eine Verdoppelung der eigenen Persönlichkeit auf telepathischem Wege erfolgen, wobei dann allerdings nicht die eigene Person, sondern der telepathische Empfänger dieselbe wahrnimmt. Vergleiche dazu den Fall Isbeth und die folgenden im der 6. Kapitel, Seite 199 bis 208. Das nennen die Spiritisten Gespensterphantome lebender Personen. Eine vortreffliche Illustration derselben im verkleinerten Maßstabe bieten die auf Seite 47 erwähnten Figuren der Tanagra-Spiele. Wenn endlich die Gestalten Verstorbener magisch produziert werden, dann sind wir beim reinen Spiritismus angelangt. Also nirgends besteht eine scharfe Grenze und die gewöhnlichen spiritistischen Phänomene sind alle mit den bisherigen naturwissenschaftlichen Gesetzen rein natürlich zu erklären. um den Materialisten den Glauben an die Möglichkeit eines Verkehrs mit den Verstorbenen annehmbar zu machen, suchen die Spiritisten den Nachweis eines vom Körper unabhängigen, lebenden Prinzips zu liefern. Dass die unter anderem hierfür zitierte Selbstverdoppelung nichts beweist, ist nach den vorhergehenden Auseinandersetzungen klar, denn mit dem gleichen Grunde könnte man behaupten, in einem Kinematographen befinde sich ein vom sichtbaren, materiellen Apparate unabhängiges, für gewöhnlich unsichtbares Prinzip, weil die bei einer kinematografischen Vorstellung auf den Schirm projizierten optischen Gestalten außerhalb des Apparates auftreten, sich bewegen und handeln können. Professor Baraduc in Paris erweiterte diese Experimente, die im Beisein verschiedener Gelehrter stattfanden, und bediente sich dabei zweier Medien. Und zwar hatte ein hypnotisiertes Medium die von Baraduc suggerierten Befehle auszuführen, und ein magnetisiertes Medium Somnambule diente zur Kontrolle über die teilweise unsichtbaren Vorgänge. An einem Abend, an dem Dr. Baraduc mit dem hypnotischen Medium allein war, gab er diesem folgende Suggestion: Am kommenden Montag werden Sie um 10 Uhr abends müde, legen sich zu Bett und schlafen gleich ein. Dann verlassen Sie Ihren Körper und Ihre Wohnung, kommen hierher. Die Wohnung war eine halbe Stunde von Dr. Baraducs Experimentierzimmer entfernt, steigen durch jenes Fenster ein, setzen sich dann auf diesen Stuhl und gehen darauf nach der hier stehenden Waage Sieg und drücken die eine Schale derselben so weit herunter, dass dadurch ein angebrachter elektrischer Kontakt geschlossen wird und Sie das Läutewerk hören. Zu diesem betreffenden Montagabend lud Baraduc einige Gelehrte und die Somnambule ein. Das Fenster des Experimentierzimmers hatte er vorher mit Stoff überspannt, der mit Schwefelcalcium präpariert war, ebenso war der Stuhl vorbereitet. Das Zimmer war natürlich völlig verdunkelt. In dessen Mitte stand eine einfache Tafelwaage unter einer an den Tisch festgesiegelten Glasglocke, so dass niemand aus Absicht oder Unvorsichtigkeit die Waage berühren konnte. Kurz nach 10 Uhr meldete die Somnambule: Ich sehe ein Phantom durch das Fenster hereinsteigen. Gleich darauf sehen alle Teilnehmer den Schwefelcalciumschirm in den Umrissen einer menschlichen Gestalt aufleuchten. Darauf sagte die Somnambule: Jetzt setzt sich das Phantom auf den Stuhl. Sofort sah man auch dort ein Aufleuchten. Nun geht das Phantom nach der Waage, meldete die Somnambule weiter, und gleich darauf ertönten mehrere im Hause angebrachte Glocken, deren Läuten auch von Personen außerhalb des Experimentierzimmers gehört wurde. Es konnte also nicht Halluzination seitens der Teilnehmer gewesen sein. Als jetzt Licht gemacht wurde, sah man die Waage noch lebhaft schwanken. Nachdem die Unverletztheit der Siegel konstatiert war, wurde die Glasglocke entfernt. Man musste die eine Schale mit 26 Gramm belasten, um den Kontaktschluss der Klingelleitung absichtlich herzustellen. Also mit 26 Gramm Kraft hatte das unsichtbare Phantom, die mit ihrem Bewusstsein in beträchtlicher Entfernung von ihrem Körper befindliche Individualität, den einen Waagebalken heruntergedrückt. Dieses Experiment ist im Juli 1909 gemacht worden, laut Bericht in Annales des Sciences Psych, in Paris. Auch deutsche Zeitschriften, die sich mit den Phänomenen des Seelenlebens befassen, berichten beständig über solche Experimente. Psychische Studien, Oswald Mutze, Leipzig. Mitteilungen der deutschen GSF Psych. Forschung, Dr. Hugo Vollrath, Leipzig. Neue Lotusblüten, von Dr. Franz Hartmann, Jägerschäe Verlag, Leipzig unter anderem. Knüpfen wir an die geschilderten Experimente einige Betrachtungen. Was wäre geschehen, wenn der Körper des hypnotisierten Mediums während der Abwesenheit seines Geistes, als dieser im Experimentierzimmer arbeitete, tödlich verletzt respektive ein Mord der schlafenden Persönlichkeit begangen worden wäre? Dann hätte die Individualität, Seele oder Geist, nicht wieder in den Körper zurückkehren können. Da wir aber aus dem Experiment ersehen haben, dass der bewusste Geistmensch in dem feinstofflichen Körper, den wir hier zunächst voraussetzen müssen und der im Folgenden noch beschrieben wird, vorübergehend getrennt und unabhängig von der Gegenwart seines Gehirns wirken konnte, so dürfen wir die Annahme nicht verwerfen, dass derartiges vielleicht auch möglich sein kann, wenn eine totale Trennung des ätherischen Körpers vom physischen stattgefunden hat, wenn, mit anderen Worten, der Vorgang eingetreten ist, den wir Tod nennen. Ist es nicht nahe gerückt zu glauben, dass diese unsichtbare Konstitution des Menschen, die der Somnambulen sichtbar war, das Schwefelcalcium zum Aufleuchten brachte und schließlich eine mechanische Kraftleistung tun konnte, die feinstoffliche Seele ist, die den irdischen Körper zu überdauern vermag? Meine Auffassung des ganzen Experimentes ist aber die folgende. Dr. Baraduk hat den Bock dadurch zum Gärtner gemacht, dass er eine magisch veranlagte Persönlichkeit, eine Somnambule, zur Kontrolle verwandte, denn diese hatte offenbar telepathisch die Kap. 6 von der Aufgabe, welche die Hypnotisierte lösen sollte, erfahren und alsdann selber ihre Rolle übernommen. Sie projizierte selber bzw. ihr Unterbewusstsein das Phantom der Hypnotisierten nach außen, brachte das Schwefelcalcium zum Aufleuchten und rückte durch Fernwirkung auf die Waage. Ich bin weit entfernt, jemanden Glauben an die Unsterblichkeit der Seele nehmen zu wollen, aber das sind keine wissenschaftlichen Beweise für dieselbe. Soll das Unterbewusstsein größere psychophysische Leistungen vollbringen, dann muss es natürlich namentlich auch entsprechenden Einfluss auf die Muskulatur des Körpers erhalten. Es muss unter Aufwendung von Muskelkraft arbeiten lernen, ähnlich wie ich es in 4 Zweiten vom bewussten Ich auseinandersetzte. Derartige Muskelleistungen sind an sich natürlich ebenso wenig gesundheitsschädlich wie diejenigen, welche das bewusste Ich bei der Hervorbringung der magischen Phänomene vollbringt, im Gegenteil, sie können der Gesundheit zuträglich sein und einen Teil der für das Wohlbefinden des gesamten Organismus notwendigen Muskelleistungen ersetzen. Anders liegt aber die Sache, wenn einzelne Zentren des Unterbewusstseins sich so weit emanzipieren, dass sie selbstständig ohne irgendwelche Zustimmung von Seiten des bewussten Ich in dieser Richtung vorgehen. Der Körper gelangt in einem solchen Falle zum Beispiel während des Schlafes in eine anstrengende, unnatürliche Lage, so dass man am Morgen müder ist wie am Abend vorher, der Schlaf wird unruhig und ist voller Träume. Aber nicht bloß im Schlafe können solche anstrengende Körperlagen automatisch eintreten. Gelegentlich kommen sie hier auch bei normalen Menschen vor, sondern auch im völlig wachen Zustande beim Lesen, Studieren, während der Unterhaltung mit anderen Menschen. Wie ich bereits Seite 32 und folgende auseinandersetzte, arbeiteten bei mir auf diese Weise nicht selten einzelne Zentren, ohne im geringsten mit mir in geistigem Zusammenhange zu stehen, ja ohne dass ich wusste, welche gerade tätig sind und was sie näher treiben. Mit der Zeit erkannte ich, dass sie dadurch zu einer gefährlichen Macht werden können, indem sie mit immer größerer Gewalt und Kraft ihre Vorstellungen, Gedanken und Halluzinationen dem bewussten Ich aufdrängen, so dass für dasselbe Zwangsvorstellungen und Zwangsgedanken sogenannte, unterschobene oder allogene Gedanken, oder auch Zwangshalluzinationen entstehen und der ganze Zustand immer mehr ins Pathologische übergeht. Wenn die selbstständige, von mir ganz unabhängige psychische Tätigkeit der Zentren des Unterbewusstseins, die übrigens im Allgemeinen eine viel einfachere und gleichmäßigere ist als beim bewussten Ich, nicht sehr stark und ungewöhnlich lebhaft ist, nehme ich sie in der Regel nicht wahr, ich beachte sie nicht, ähnlich wie jemand, der mit anderweitigen Gedanken beschäftigt ist, die Bilder der Außenwelt oder den Lärm derselben oder sogar das heftige Stoßen und Rollen eines Eisenbahnzuges nicht beachtet oder wie man innere, an sich wahrnehmbare Vorgänge zum Beispiel die Bewegungen der Brust beim Atmen, die Atmungsgeräusche, die Herztätigkeit und so weiter für gewöhnlich nicht wahrnimmt. Erst wenn die fremden Eindrücke stärker werden und meine eigene psychische Tätigkeit dadurch gehemmt wird, drängen sie sich mir ohne weiteres auf. Vielfach muss ich auch förmlich nach den Halluzinationen des Unterbewusstseins suchen, wenn ich sie beobachten will. Besonders leicht sehe ich die verschiedensten Illusionen, die, obwohl sie sich offenbar von den Halluzinationen nicht prinzipiell unterscheiden, überhaupt leichter wahrnehmbar sind, weil sich bei ihnen infolge ihrer Bildung an einem bestimmten Gegenstand der Außenwelt das Auge scharf auf die genau gegebene Entfernung einstellen lässt. Ich kann sie auch am hellen Tage jederzeit studieren, namentlich wenn ich mich auf den Divan lege, mit den Beinen auf der Lehne und dem Kopf nach unten, so dass eine Blutstauung im Kopfe entsteht und verschiedene Zentren des Unterbewusstseins in stärkere Tätigkeit geraten. Bei einer solchen Illusion überdecken sich natürlich zwei Bilder auf der Netzhaut, das vom Unterbewusstsein durch halluzinatorisches Fantasieren hervorgebrachte und das vom Gegenstand der Außenwelt verursachte. Geht das bewusste Ich auf die Illusion ein, dann kann es dieselbe dauernd vorwalten lassen und betrachten. Fixiert es aber scharf den außen befindlichen Gegenstand, der dem Unterbewusstsein als Unterlage für die Illusion dient, dann muss sie wieder verschwinden. Gelingt es dem bewussten Ich auch bei intensivem Fixieren nicht, die Illusion zum Verschwinden zu bringen, dann beginnt wieder das Pathologische, weil jetzt das Unterbewusstsein bereits einen größeren Einfluss auf das optische Gebiet besitzt als das bewusste Ich. vorübergehende kleinere Störungen schaden aber auch hier nicht nennenswert. Bekanntlich nehmen übrigens auch völlig normale Menschen manchmal für einen Moment vom Unterbewusstsein ausgehende Illusionen und Halluzinationen wahr. Einem näher bekannten Handzeichenlehrer an einer Studienanstalt ist es leicht, sich zum Beispiel aus Wolkengebilden fantastische Illusionen kombinierte des Ober- und Unterbewusstsein von riesenhaften Tieren, Figuren, Gebäuden usw. so zu bilden. Illusionen und Halluzinationen brauchen also durchaus nicht notwendig etwas Pathologisches zu sein. Wie wäre das aber auch möglich, wenn sie beim Träumen etwas Alltägliches sind? Erst wenn sie sich anhaltend zwangsweise aufdrängen und der Halluzinant keine genügenden Mittel mehr besitzt, sie von der Wirklichkeit zu unterscheiden, sodass für ihn gröbere Selbsttäuschungen entstehen, kann man hier von eigentlicher Geisteskrankheit sprechen. Wie sich aus meinem Entwicklungsgange und aus der Erfahrung der Spiritisten ergibt, bleibt es, wenn man einzelne Zentren des Unterbewusstseins weiter ausbildet, meist nicht bloß bei spezifisch einseitigen Halluzinationen, zum Beispiel rein optischen, sondern die sich stärker entwickelnden Zentren können allmählich auch Einfluss auf anderweitige Organe und schließlich auf einen großen Teil des gesamten Körpers erlangen, sodass, ähnlich wie bei den magischen Übungen des bewussten Ich, eine auftretende optische Halluzination des Unterbewusstseins sich mit der Zeit mit akustischen, motorischen Halluzinationen und so weiter desselben verbinden kann. Die Geister, welche die Spiritisten zitieren, erscheinen nicht bloß, treten also nicht nur optisch auf, sondern sie können unter Umständen auch sprechen oder schreiben oder Klopflaute hervorbringen. Sogar musikalische, dichterische und sonstige Leistungen sind von ihnen bekannt. Kurz, es besteht mit der Zeit deutlich die Tendenz zur Ausbildung eines neuen, selbstständigen, vom bewussten Ich unabhängigen Wesens, das zwar zunächst während der spiritistischen Sitzungen nur eine magische Projektion nach außen darstellt, dessen innerer Akteur aber immer vielseitiger und selbstständiger wird und sich häufig allmählich auch außerhalb der Sitzungen bemerklich macht. Es besteht eben auch hier die Tendenz zur Personifikation, deren Gefahren und Schwierigkeiten ich an mir bereits schilderte und deren gesundheitsschädliche Folgen für die Medien neben anderen Ursachen die Spiritisten in neuerer Zeit immer mehr in das Lager der Theosophen und Okkultisten, welche den Verkehr mit Geistern verwerfen, hinübergedrängt haben. Bei der Besprechung der Personifikation, Rundkopf, setzte ich früher auseinander, dass die Personifikationen gelegentlich ihren gedachten Körper mit dem wirklichen Körper des betreffenden Menschen verwechseln. Ich teilte mit, dass der Rundkopf statt mit seiner gedachten Zunge mit meiner wirklichen Zunge Übungen anstellte. Häufig kam es auch vor, dass sich meine Gesichtszüge auffallend änderten. Wenn die hoheitlichen Zentren bei mir besonders tätig waren, fand ich beim bloßen Betrachten meines Gesichtes im Spiegel, dass mein ganzer Gesichtsausdruck napoleonsartig wurde. Ich konnte oft schon durch einen Blick in den Spiegel erkennen, welche Zentren jeweils eine größere Rolle spielten, da sie mir deutlich die Gesichtszüge der Gestalten und Personen aufprägten, welche sie sich gerade besonders lebhaft vorstellten. Ja, wenn einzelne Personifikationen mir gefährlich zu werden drohten, benutzte ich öfters den Spiegel geradezu als Mittel, um genügend frühzeitig ihr Auftreten festzustellen. Mehr oder weniger stark findet übrigens bekanntlich bereits eine solche Veränderung der Gesichtszüge auch bei Schauspielern, Mimikern, Rednern statt. Von der Schauspielerin Jenny Lind wird berichtet, dass sie während des Spieles viel schöner und jünger aussah als im normalen Zustande. Das ist durchaus glaubhaft. Es handelt sich eben um einen extremen Fall. Der Unterschied besteht in den zuerst erwähnten Beispielen nur darin, dass die Beeinflussung des Körpers von den Zentren des Unterbewusstseins ausging, in den letzteren dagegen hauptsächlich vom bewussten Ich aus erfolgt. Dass aber auch die Zentren des Unterbewusstseins so etwas fertigbringen können, ist begreiflich, weil sie im gleichen Körper und im gleichen Gehirn sitzen wie das bewusste Ich. Nur gestattet ihnen das Letztere für gewöhnlich keinen so großen Einfluss. Den Spiritisten ist eine derartige Umbildung eines Mediums, die sich übrigens meist nur auf die Gesichtszüge zu erstrecken pflegt, unter dem Namen Transfiguration, wohlbekannt. Duprell schreibt darüber: Wenn das Medium keine hinreichende Ortquelle ist oder die Odexteriorisierung Schwierigkeiten begegnet, so dass die Bildung einer vom Medium abgelösten Gestalt nicht möglich ist, so wird das Medium selbst als nachtwandlerischer Kleiderstock, häufig unter vorheriger Lösung seiner Fesseln, aus dem Kabinett herausgeführt und es liegt dann nur mehr die leichtere Aufgabe vor, das Medium zu transformieren oder transfigurieren. ihm die Gesichtszüge eines Verstorbenen zu geben und es mit Kleiderstoffen zu umhüllen, eine solche Transfiguration im Sinne einer Verklärung, also einer Veredelung und einer Verschönerung der Gesichtszüge erfolgt nach spiritistischen Angaben häufig dann, wenn das Medium von einer besonders hohen und erhabenen jenseitigen Intelligenz inspiriert wird.